Justus, der Fußball-Podcast.
Ich habe gerade noch mal das Do Not Disturb-Schild an die Hotelzimmertür gehängt und jetzt kann sie auch schon losgehen. Die erste koffeinfreie Anstoßfolge. Mann, sind wir früh dran. Kurz nach 8 hier in Budapest. Fabian Wittke hat den großen Vorteil, dass es bei ihm im Kapstadt ja schon eine Stunde später ist, kurz nach 9 also. Und wie ich dich kenne, Fabian, warst du schon eine Stunde laufen und zwei Stunden surfen. Moin.
Ein wunderschönen guten Tag. Ja, hallo Budapest. Ich habe kein Please Do Not Disturb-Schild an die Tür gemacht. Also es kann sein, dass mein Freund würde ich sogar auch sagen, also mein Freund und Kumpel, du bist nicht mein einziger Freund, ich habe noch einen zweiten, ich gehe dir hier so ein bisschen fremd, Martin, mit dem ich mir hier gerade dieses Apartment teile, das kann gut sein, dass der gleich nach dem Frühstück hier reinkommt. Frühstück findet hier, habe ich dir auch schon gesagt, immer an einem mit Bast behangenen Surfcafé statt. Ich war tatsächlich eine kleine Runde laufen und habe mir einen Kaffee geholt, deswegen ist diese Folge gar nicht mal so koffeinfrei, wie du sie angeteasert hast. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage: Hat Armin Gigovic Bosnien-Herzegowina-Form oder hat Bosnien-Herzegowina-Holstein-Kiel-Form? Das musst du mir beantworten.
Ja, oder Nikola Vasi, hat der St. Pauli-Form oder hat der in Bosnien eine viel schlechtere Form? Mein Name ist übrigens Michael Augustin. Na? Danke, dass du mich vorgestellt hast. Wir reden natürlich über das Länderspiel, aber um deine Frage sofort zu beantworten, Armin Gigovic hätte das Spiel natürlich komplett auf den Kopf stellen können, wenn er denn seine riesen Chance in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:3 verwandelt hätte. Aber er scheiterte an Oliver Baumann, der in seinem zweiten Länderspiel nicht so viel zu tun hatte, wie in seinem ersten und nach zwei Länderspielen noch ohne Gegentreffer geblieben ist. Und Nikola Vasi, der hat einen ganz schlimmen Abend erwischt, ja, und sah bei zwei Toren schlecht aus und auch bei einigen Aktionen so mit dem Ball am Fuß, Spieleröffnung ist das Stichwort, sah auch nicht gut aus. Ja, wir machen die Analyse. Ich kann auch noch ein paar Eindrücke aus Freiburg schildern. Da war ich und ich war ja am vergangenen Dienstag auch zu einem VAR-Workshop im Kölner Keller und die Kulthörerin Pina hat es mir geschrieben. Sie schreibt mir neuerdings sogar privat. Nein, sie schreibt mir schon länger mal E-Mails.
Sie schreibt mir schon privat.
Nein, und sie würde gerne ein paar Eindrücke aus dem Kölner Keller haben. Also, wenn du damit einverstanden bist, dann würde ich auch von dem Ausflug nach Köln noch ein paar Sätze hier zum Besten geben.
Ihr müsst euch das ja so ein bisschen so vorstellen. Anstoß ist ja auch für die Transparenzoffensive bekannt. Wir haben ja in Wochen zuvor viele Themenkonferenzen, dann die Praktikanten holen Töne ein, wir sind an der Basis, wir haben unsere Korrespondenten draußen, unsere Redakteure, unsere Journalisten und dann wird alles zusammengetragen und dann sagen wir immer, besser schlägt gut, ne? Und dann kommen wir irgendwann zu so einer Themenkonferenz und da muss man sagen, ja, wir müssen das alles nochmal durchgehen und in diesen zahlreichen Vorgesprächen haben wir auch schon gesagt, es kann sein, dass es in dieser Folge einfach obgleich des Reportertums im wahrsten Sinne des Michael Augustin, kann es so sein, dass ich mehr in die Fragerolle gehen werde und du mehr in die Erklärbärrolle, weil du warst tatsächlich ungehörig, außerordentlich viel unterwegs für, vor allen Dingen exklusiv für Anstoß. Du warst im Kölner Keller, du warst beim Fußball-Länderspiel Deutschland, du hast den Breisgau oder den Breis-Supergau miterlebt von Bosnien-Herzegowina und noch viel mehr. Und von daher würde ich sagen, lass uns gleich loslegen. Wie sieht es im Kölner Keller aus?
Oh, damit legen wir los.
Oder nicht?
Finde ich. Also das,
Chronologie,
ja, klar,
oder?
Können wir machen, logisch. Also ich bin ja, wie viele andere Kollegen auch, zu einem Workshop eingeladen worden. Wir waren insgesamt 32 Leute, die dann von Dr. Jochen Drees empfangen worden sind. Das ist der Chef der Videoassistenten.
Und der Bruder von Jürgen Drees.
Ja, richtig. Und der Kölner Keller befindet sich auf der anderen Rheinseite. Einige sagen die falsche Rheinseite. Also da gibt es ja diese Kirche, Dom, und der Kölner Keller ist eben auf der anderen Rheinseite, auf der Schelsig, und zwar in diesem RTL-Gebäude. Ein riesengroßes Gebäude, da hat auch RTL, schöne Grüße, seine Heimat. Und da haben wir einen Konferenzraum gehabt, also auch der DFB hat da offenbar, oder die DFB, ich weiß gar nicht genau, wer da die Räumlichkeiten angemietet hat, die haben da halt auch so ihre kleine Etage. Und dann hat uns Dr. Jochen Drees erstmal im Konferenzraum empfangen, wir waren 32 Teilnehmer, dann ist die Gruppe zweigeteilt worden. Die erste Gruppe ist schon mal runtergegangen in den Kölner Keller und ich befand mich in der anderen Gruppe, für die der Workshop erstmal in diesem Konferenzraum begann. Da hat nämlich Dr. Jochen Drees ein paar Spielszenen aus der aktuellen Saison vorgespielt. Man musste sich mit Hilfe eines QR-Codes in ein Bewertungstool einloggen und da gab es dann zwei Optionen, ja oder nein. Also bei den Szenen ging es um rote Karte, ja oder nein, Abseits, ja oder nein, Elfmeter, ja oder nein. Und wir mussten dann halt diese Szenen bewerten und uns entscheiden, ob wir für ja oder für nein stimmen und in einem zweiten Schritt noch, ob wir dafür stimmen, dass der Videoassistent eingreift, ja oder nein. Und am Ende, es waren glaube ich 12, 13, 14 Szenen, die da vorgespielt worden sind, haben wir das dann ausgewertet und wir haben festgestellt, dass teilweise die Balken auf gleicher Höhe waren, dass 8 sich für die eine Option entschieden haben, 8 für die andere. Natürlich wollte der DFB mit dieser Einladung dafür sorgen, dass wir ganz viel Verständnis und Empathie empfinden für die Arbeit der Schiedsrichter und Videoassistenten. Es war eine Transparenzoffensive, eine Schamoffensive. Und ich muss sagen, ja, ich fühle mich da jetzt ein bisschen besser rein. Unterbrich mich gerne. Das ist ja ein Monolog, der für viele vielleicht langweilig wirken wird, denn das ist ja erst der erste Teil des Workshops. Deine Frage habe ich ja noch gar nicht beantwortet, denn ich bin ja noch nicht im Kölner Keller gewesen. Wir sind ja noch im Konferenzraum.
Ich möchte genau da tatsächlich mal einhaken, bevor du uns weiter noch mit reinnimmst. Und zwar ist es wirklich so, die Frage, ich meine, wir waren ja auch schon beide zusammen häufiger auf Schiedsrichterlehrgängen oder wenn es Regeländerungen gab, dann hat das zum Beispiel Patrick Ittrich, der ja auch mal Gast in diesem Podcast war, oder Helmut Krug oder Lutz Michael Fröhlich oder wer auch immer, die laden dann und ein.
Walter Eschweiler.
Genau, und erklären so ein bisschen und anhand von, von unterschiedlichen Szenen, ne, so, guck mal, das ist der Winkel, das sieht jetzt der Linienrichter, in diesen Sekunden müsst ihr unterscheiden. Natürlich möchte man sich näher kommen. Und natürlich wollen die Schiedsrichter, ich sag mal so, wenn ich jetzt das negativ formulieren wollte, würde ich sagen, wollen sie auch mal für Fehlentscheidungen werben, weil sie sagen, das ist menschlich, schaut euch das mal an, wie schwierig das ist. Oder im besten Fall wollen sie eben sagen, auch das überhaupt so zu sehen, ist schon eine ganz besondere Kunst. Meine Frage ist jetzt ganz konkret, inwiefern, und jetzt nicht einfach nur des Selbstzweckes wegen gestellt, diese Frage, aber trotzdem, inwiefern hast du dich oder hast du jetzt mit deiner voreingenommenen Meinung dich den Schiedsrichtern im Kölner Keller oder den Entscheidungen ein bisschen annähern können? Kannst du jetzt noch mehr nachvollziehen oder, weil wir ja auch schon ganz häufig hier drüber gesprochen haben, in der Situation frage ich mich, warum haben sie denn nicht doch mal dieses Tool VAR bedient, bemüht, klar, klare Fehlentscheidung oder nicht? Okay, ich kürze die Frage jetzt ab. Bist du dem Ganzen näher gekommen oder hat es dir etwas gebracht?
Ja, Ausrufezeichen. Und da müsste ich jetzt zum zweiten Teil des Seminars kommen, denn das fand im Kölner Keller statt. Also wir sind dann von diesem Konferenzraum mit unserer Gruppe in den Kölner Keller gegangen und man geht da wirklich tief durch ein Treppenhaus in den Keller und landet dann irgendwann in einem Raum. Da sieht es so ein bisschen aus wie in so einem großen Gamerszimmer bei eines Twitch-Stars.
Bei Knossi, Knossi zu Hause.
Twitch-Stars aus der Gen Z. Überall stehen Monitore. Es ist ein Raum ohne Fenster. Wir waren da mit 16 Leuten, mit verschiedenen Schiedsrichtern und Videoassistenten, die uns da in Empfang genommen haben. Es wurde ein bisschen stickig am Ende. Und ich will diese Plätze mal als Workstations bezeichnen. Da sind ganz viele Monitore, da arbeiten die Videoassistenten. Schöne Grüße an Patrick Hanselbauer, das war derjenige, der meine Gruppe, also die 16er-Gruppe, wurde dann nochmal in vier Teile geteilt, der drei Kollegen und mich da geschult hat. Erstmal ganz witzig, es gibt eine Kommunikation, eine sehr einfache Kommunikation zwischen den Videoassistenten und dem Schiedsrichter vor Ort. Der Videoassistent hat ja auch noch einen Assistenten und der Chefassistent ist Deutz 1, weil wir befinden uns in Köln-Deutz und der Assistent des Assistenten nennt sich Deutz 2, damit die Kommunikation dann während eines laufenden Spiels ein bisschen prägnanter, ein bisschen klarer läuft, damit er nicht sagen muss, hallo, hier meldet sich Patrick, ich möchte dir Folgendes mitteilen. Nein, die sagen dann Deutz 1, dann weiß der Schiedsrichter, dass eben der Chefassistent zu ihm spricht und die haben dann auch noch einen Operator an ihrer Seite. In unserem Fall war es eine Frau, die hat Zugriff auf alle Kameraperspektiven. Es gibt ja teilweise 30, 32 unterschiedliche Kameras bei Topspielen der ersten Bundesliga und kann dem Videoassistenten dann jeweils immer die nächstbeste Kameraperspektive geben. Es gibt einen Bildschirm, auf dem, das ist so ein Splitscreen, da laufen vier Perspektiven gleichzeitig und dann kann sie immer noch weitere Perspektiven dazuziehen. Und genau, dann hat er uns erstmal alles erklärt, seine Arbeit erklärt oder die beiden, sie waren zu zweit, es war jetzt nicht noch der Assistent des Assistenten dabei. Dann haben wir Fragen gestellt und dann mussten wir auf diesem heiligen Stuhl Platz nehmen und waren dann plötzlich auch mal Videoassistent. Uns wurden Szenen vorgespielt, die wir nicht kannten, von der U20-Weltmeisterschaft oder aus dem südamerikanischen Fußball, also wirklich Spiele, die wir noch nie gesehen hatten. Und dann war es unsere Aufgabe, eine Entscheidung, einen Videobeweis durchzuführen. Natürlich waren das Szenen, in denen irgendeine Regelwidrigkeit zu sehen war. Und ich sag mal so, normalerweise hat der DFB den Anspruch, dass ein Videobeweis 100 Sekunden dauert. Mhm. Also, dass nach 100 Sekunden eine Entscheidung steht. Bei mir hat es 5 Minuten gedauert. Bei mir hat es 5 Minuten gedauert, weil ich dem Operator sagen musste, ja, gib mir nochmal die Hintertor tief und plötzlich siehst du, ach Mist, der trifft den Fuß ja doch ganz klar. In der totalen oder in der halbtotalen, also in einer anderen Kameraeinstellung, hast du dieses Foul nicht erkannt. Und es ist ja teilweise auch so, dass sich 3 Fehlentscheidungen, also bevor, keine Ahnung, ein Tor aus abseits verdächtiger Position erzielt wird, vielleicht auch vorher ein Foul war. Und das ist echt nicht einfach. Und ja, ich.
Also würdest du an dieser Stelle die Schuld.
Mehr Verständnis.
Okay, du hast mehr Verständnis. Würdest du die Schuld dann in puncto Geschwindigkeit auf dich nehmen oder lag es daran, dass du es in diesem Fall mit dem Smooth Operator zu tun hattest, den ich auch gleich mit auf die Anschluss-Playlist packen möchte?
Also, ich würde die Schuld eher auf mich nehmen. Okay. Man muss ja sofort, also wenn das Spiel läuft, du kannst ja auch während des laufenden Spiels Checks vorbereiten.
Ja.
Und wenn es dann zu einem Tor kommt und du vorher schon eingegriffen bist mit einem Check, keine Ahnung, dass ein Foulspiel vor dem Tor zu sehen war, dann hätte man das Spiel ja gar nicht so weit, dann hätte man ja das Tor relativ schnell abpfeifen können. Und das war so die Schwierigkeit. Also in der Szene, die ich zu bewerten hatte, gab es eigentlich 3 Szenen, die man hätte prüfen müssen. Und ich habe logischerweise das Tor prüfen lassen und hätte eigentlich das Pferd von hinten aufzäumen sollen. Und erst die erste Szene, die ich aber gar nicht als solche identifiziert hatte, prüfen lassen. Also das ist die Schwierigkeit und doch, das waren sehr interessante Einblicke, die wir da bekommen haben. Und das ist jetzt nicht nur meine subjektive Wahrnehmung, sondern das ging den Kollegen dann auch so, mit denen ich mich natürlich dann auch nach dem Seminar noch ausgetauscht habe.
Ist es denn ganz generell so, dass man in diesem Konferenzraum, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückspringen, dass ihr da so auch ganz, ganz generell euch ausgetauscht habt oder war das mehr wie ein Vortrag? Was ich damit sagen will, war den Veranstaltern, wenn du so willst, den Schiedsrichtern, den Lehrganggebenden,
dem
DFB, genau, war das denen auch wichtig, was ihr denkt, was ihr davon haltet oder konkret gefragt, wurde da auch nochmal über Sinn und Zweck und den Videoassistenten, den Kölner Keller als solchen diskutiert? Oder gab
Nein,
es dafür
über
Platz?
Den Sinn und Zweck wurde nicht diskutiert, ja? Aber natürlich haben wir die Szenen, die da im ersten Teil des Seminars vorgespielt worden sind, waren ja Spielszenen aus der aktuellen Saison. Beispielsweise auch eine Szene vom Spiel Holstein Kiel gegen den FC Bayern. Da gab es ja am Ende noch einen Elfmeter für die Bayern. Da hatte, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Harry Kane, der Ball war schon relativ weit weg und dann hat er halt den Kontakt über das ausgestreckte Bein des Holstein-Verteidigers oder den Kontakt zu dem ausgestreckten Bein des Holstein-Verteidigers gesucht. Und für mich war das kein Elfmeter und es war dann aber doch ein Elfmeter und darüber wurde diskutiert und so konnte auch über jede andere Szene diskutiert werden. Also das war schon möglich, klar.
Aber also das heißt, am Ende gibt es denn jetzt doch den Konsens, dass der VAR den Sport fairer macht?
Weiß ich nicht.
Nee, weiß
also,
ich nämlich auch
ich
nicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin es ist ja teilweise klar, wenn jemand 2 Meter im Abseits steht, dann ist das klar zu erkennen.
Ja.
Aber wenn jemand 2 Zentimeter im Abseits steht, kannst du es ja durch diese vielen verschiedenen Kameraperspektiven, die es im Kölner Keller gibt, auch erkennen. Und ich tue mich halt schwer damit, so etwas, klar, Abseits ist Abseits, egal ob es 2 Zentimeter sind oder 2 Meter sind. Ich finde es halt generell doof, wenn, so wie neulich beim Spiel Stuttgart gegen Frankfurt, der VfB in der 7. Minute der Nachspielzeit nach 0:3 den 3:3 Ausgleichstreffer erzielt. Ein ganzes Stadion flippt aus und dann kommt der Videoassistent und dann dauert es ein bisschen, bis die Entscheidung herbeigeführt wird. Und dann müssen sich alle ganz schnell wieder beruhigen, weil das Tor von Chris Führig in diesem Fall eben nicht gezählt hatte. Also ich bin der Meinung, dass der Videobeweis dem Fußball die Emotion nimmt Und das ist natürlich jetzt nicht empirisch belegt, dass sich im Laufe einer Saison, wie man ja früher mal gesagt hat, alles ausgleicht. Diese Auffassung vertrete ich auch. Aber jetzt haben wir ja den Salat in der 7. Saison. Wir haben den Videobeweis und es gibt immer noch Entscheidungen, die wir nicht nachvollziehen können. Ich kann jetzt die Entscheidungsfindung nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, warum vielleicht dann auch mal ein Fehler da produziert wird im Kölner Keller, weil es einfach unfassbar schwierig ist, vor allen Dingen aus so vielen verschiedenen Kameraperspektiven, erstmal die richtige zu finden, die Fehlentscheidung identifiziert.
Glaubst du denn, dass das dann aber auch irgendwann wieder abschwächt? Also damit will ich auch konkret sagen, dass ja natürlich jetzt diese Eindrücke noch ganz, ganz frisch sind, aber man dann vielleicht auch irgendwie nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr auch wieder sagt, so, ach Mensch, das kann doch nicht sein. Und zwar genau aus dem Grund, was du ja auch gesagt hast. Man kann natürlich die Entscheidungsfindung jetzt vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Das lässt aber natürlich die Diskussion um den Sinn und den Zweck und vor allen Dingen um die Emotionalität im Stadion und ganz generell die Diskussion um den Videoassistent ja auch nicht denn zum Erliegen kommen. Und das ist, finde ich, genau der Punkt. Und ich finde, manchmal, habe ich auch schon mal mit einem Bekannten drüber gesprochen, habe ich so das Gefühl, das ist jetzt nicht die große Philosophieoffensive, aber habe ich so das Gefühl, dass wir auch in der Gesellschaft manchmal so ein bisschen mehr eine VAR-Gesellschaft werden. Damit will ich sagen, dieser natürliche Impuls, diese natürliche Reaktion, die wir auf gewisse Dinge haben, die fangen wir immer häufiger an abzuklopfen auf Political Correctness. Und damit will ich gar nicht dafür werben, dass man nicht Political Correct ist, sondern ich will nur sagen, das hat ja etwas mit Grundvertrauen zu tun. Natürlich jetzt Grundvertrauen und Entscheidung im Stadion sind sehr weit auseinander, aber du weißt, glaube ich, was ich sagen möchte, so dass man vielleicht mal über einen Witz lachen kann, weiß nicht, der jetzt in diesem Fall jetzt political, weiß nicht, nicht correct ist oder vielleicht irgendwie nicht, aber dass man trotzdem weiß, derjenige, der meint das jetzt nicht immer komplett böse, so. Und diesen Effekt, finde ich, hast du eben auch, wenn du diese natürliche Situation im Stadion hast, genau wie du sie beschrieben hast, in der 97. Minute, dann fällt der Ausgleich und dann wird das Spiel nochmal auf den Kopf gestellt und der Linienrichter hat es in dem Fall jetzt nicht gesehen und alle liegen sich in den Arm und dann fängst du auch mal irgendwann an und sagst so, ja, okay, jetzt ist da wirklich nochmal 3 Millimeter das Knie vorne, da reden wir über kalibrierte Linien und das nimmt doch letztendlich dem Ganzen dann auch den Charme, aber das ist natürlich eine andere Diskussion, das sehe ich ein.
Ja, die Emotion nimmt es vor allen Dingen, ja. Absolut. Ne? Und ja, es gibt ja immer noch Szenen, da schüttelt man den Kopf beim Spiel Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt, als Ekitike von Tah gefoult wurde. Es gab keinen Elfmeter. Dr. Felix Brüch ging nicht mal raus, hat sich die Szene nicht angeguckt. Er hat anschließend auch nicht die Möglichkeit gesucht, seine Entscheidung vor Fernsehkameras zu erklären. Da fragt man sich dann auch, ja, warum passiert sowas? Ne? Das ist schwierig. Und ich meine, dass seit Jahren der Fernsehzuschauer, der das Spiel sieht, vor allen Dingen Topspiele mit 30, 32 unterschiedlichen Kameraeinstellungen, viel mehr mitbekommt als der Spielleiter, der Schiedsrichter vor Ort im Stadion, ist ja auch klar. Und da gibt's ein Ungleichgewicht und das soll ja auch mit dem Hilfsmittel Videobeweis dann ausgeglichen werden. Und ich glaube, der Videobeweis ist auch so ein bisschen ein Produkt dieser Entwicklung. Also früher war es so, das hat Gerd Rubenbauer mal erzählt, der uns früher Reporter-Coachings gegeben hat, als der noch für die Sportschau die Spielzusammenfassung gemacht hat. Münchner Olympiastadion, man sitzt weit weg, man ist Fernsehkommentator, dann fährt man zurück in den Schnitt, nee, Quatsch, er hat gesagt, wie es als Radioreporter war, er hat als Radioreporter angefangen. Du sitzt im Stadion, die Nummern der Spieler waren schlecht zu erkennen, weil du so weit weg sitzt und abends in der Sportschau hast du dann teilweise erst gesehen, ob du richtig oder falsch lagst bei deinen Entscheidungen. So ist es ja heutzutage gar nicht. Also heutzutage hat ja jeder Fernsehzuschauer schon oder auch jeder Zuschauer im Stadion, der eine stabile Internetverbindung hat und vielleicht auch nebenbei noch die Sky-Live-Übertragung auf sein Handy legen kann, der weiß ja mehr als der Schiedsrichter. Und deswegen ja, ist es halt eine schwierige Gemengelage und deswegen ist halt auch der Videobeweis vor 7 Jahren installiert worden.
Obwohl bei mir ist es immer noch so, immer wenn ich mir diese Folge dann danach nochmal anhöre, dann höre ich die ganzen Rechtschreibfehler raus und die ganzen nicht gesetzten, eingeschobenen Nebensätze, die ganzen nicht gesetzten Kommata und die ganzen Stusssätze, die ich nicht zu Ende bekomme. Stichwort Stusssätze. Merkst du das auch? Der Kaffee ist fertig. Unter der Tür, wie bei Jakobs Krönung in den 90er Jahren, kommt so eine leichte Kaffeewolke gepaart mit ein bisschen Rührei. Es kann das sein, dass das Hotelfrühstück schon fast bald am Horizont bei dir zu erkennen ist und ein bisschen auf dich wartet. Deswegen wollte ich fragen, wollen wir das nächste Thema anschneiden? Wollen wir noch einmal auf Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina schauen? Und du hast es auch gesagt, wir wollen noch mal ganz kurz über Paul Wanner sprechen, denn Paul Wanner hat zu Julian Nagelsmann gesagt, wie Giovanni Trapattoni sagen würde, ein Trainer ist nicht ein Idiot, ne?
Ja, eine kleine Anekdote noch aus dem Kölner Keller.
Oh, bitte,
der ist,
bitte.
Wie gesagt, ja, ich war gefangen im Kölner Keller.
Ja.
Ich musste, nachdem wir dort Videoassistent spielen konnten, nochmal zur Toilette und die anderen drei aus meiner Gruppe sind schon vorgegangen. Wir mussten natürlich zurück in diesen Konferenzraum, wo wir unsere Jacken aufgehängt und unsere Rucksäcke abgestellt hatten. Und dann ging ich durch dieses Treppenhaus, das nie enden wollte, und hab überlegt, wo muss ich denn jetzt eigentlich raus? Also in welchem Flur muss ich jetzt gehen? Ich wusste nicht mehr, auf welcher Ebene, in diesem riesengroßen RTL-DFL-DFB-Gebäude unser Seminarraum war. Und dann habe ich gedacht, okay, ich finde mich hier alleine zurecht. Ich bin gefangen. Dann bin ich zurückgegangen in den Kölner Keller, weil da noch ein paar andere Kollegen übrig geblieben waren, die mit dem Videoassistenten diskutiert hatten. Und dann kam mir
Laura von Tora entgegen.
Nee, Simon Terodde kam mir entgegen.
Ah, wirklich? Okay.
Weil es waren nicht nur Kommentatoren und Moderatoren da, sondern auch Experten. Also Thorsten Matuschka und Simon Terodde haben, genau wie ich, an diesem Seminar am vergangenen Dienstag teilgenommen. Und Simon Terodde ging es ähnlich. Simon Terodde kam mir entgegen und wir beide guckten uns an, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Und dann sind Simon Terodde und ich durch den Kölner Keller geirrt. Man kann sagen, wir waren gemeinsam gefangen im Kölner Keller, bis wir dann das Treppenhaus an irgendeinem Ausgang entlassen haben und da auf einem RTL-Redaktionsflur gelandet sind und da jemanden gefragt haben, wo es denn hier zu diesem Seminarraum geht, und die Person hat uns da zumindest den Weg erklärt und dann waren wir befreit. Aber wir waren gefangen im Kölner Keller und das fühlte sich beklemmend an. Wir hatten auch ein bisschen Angst, Schweißausbrüche, und wir haben uns gedacht, kommen wir hier jemals wieder raus? Wir hätten diese Folge nicht aufzeichnen können, wenn ich immer noch im Kölner Keller gefangen gewesen wäre.
Das, vor allen Dingen Simon Terodde kennt das ja ganz gut. Er ist eigentlich normalerweise im Keller mit Köln gefangen gewesen, aber jetzt ist er im Kölner Keller gefangen gewesen. Und die Frage, zwei Fragen, die sich natürlich aufdrängen, hat Simon Terodde gesagt, bist du nicht der Reporter vom HSV gegen Nürnberg gewesen? Hat er dich da nochmal drauf angesprochen? Da habt ihr euch doch bei der Akkreditierungsabholung getroffen.
Ja, das weiß der natürlich noch, ne?
Das weiß der natürlich noch.
Ganz genau.
Und die zweite Frage ist, wenn Thorsten Matuschka noch zwei Versionen seiner selbst in kleinerer Form in sich tragen würde, wäre er denn Thorsten Matuschka? Ja, ne?
Mit Sicherheit, aber mit dem konnte ich nicht sprechen, weil der in der anderen Gruppe war. Also diese 32er-Gruppe wurde ja durch zwei geteilt und Simon Terodde war bei uns in der Gruppe und Thorsten Matuschka war bei den, bei den anderen.
Ja.
Matuschka. Lass uns gerne über die Nationalmannschaft sprechen. Ich war ja in Freiburg, eine wunderschöne Stadt. Also wir beide, ich glaube, da kann ich ja auch mit für dich sprechen. Wir wohnen gerne in Hamburg. Wir mögen Hamburg, wir fühlen uns da wohl. Außer du vielleicht, weil du ja gerade in Kapstadt bist. Aber grundsätzlich fühlst du dich ja auch in Hamburg wohl.
Absolut.
Und in Freiburg.
Bei uns beiden ist es so, jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, läuft erstmal von Abschlag, mein Hamburg liebe ich sehr. Und dann wachen wir beide gemütlich auf.
Ja, bei mir, ich habe ja Hamburg meine Perle als Klingelton.
Ja, siehst du.
Genau. Und das ist auch ein Beweis dafür, wie sehr wir Hamburg mögen. Aber ich mag Freiburg auch sehr, sehr, sehr gerne. Was für eine schöne Stadt. Was für eine schöne Altstadt. Mit dem Bächle. Wir haben abends ein Bierle getrunken. Kein Tanzäpfle, sondern ein Bierle. Dann gibt's das Schwabentor. Und dann gibt's da, ich glaube, es war ein Souvenirshop am Schwabentor. Der nannte sich Schwabentörle. Und jetzt will ich dich mal fragen, wie heißt denn der Joghurt, den ich da im Frühstücksraum bekommen habe?
Jogörle?
Nee, Yogi.
Yogi, ja gut.
Yogi, der heißt Yogi. Yogi Löw habe ich nicht gesehen. Ich bin wirklich ganz, ganz viel durch die Stadt gegangen am Spieltag, bin da eingetaucht, habe mich da von einer Gasse in die nächste ziehen lassen. Ich war natürlich in erster Linie auf der Suche nach Volker Finke, Christian Streich und Yogi Löw. Yogi Löw habe ich nicht gesehen, aber Yogi morgens beim Frühstück in Joghurtform.
Ja, Freiburg ist eine tolle Stadt und vor allen Dingen, wir kommen so langsam in ein Alter, in dem wir auch das Wort Naherholungsgebiet oder Trimm-dich-Fahrt schon mittlerweile dann fast wie selbstverständlich sagen. Also all das hast du natürlich auch da in der Umgebung mit dem wunderschönen Schwarzwald. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir nochmal chronologisch bleiben, dann können wir sagen, so die meisten, also wenn du jetzt durch die Freiburger Innenstadt gelaufen bist, du hast übrigens einen der großen Macher beim SC vergessen, Robin Dutt, aber gut, wenn du halt nur auf die anderen schaust, dann ist es auch okay.
Markus Sorg,
selbstverständlich. Ja. Also alle waren im Prinzip vorbestellt in Richtung Europapark, so heißt ja das Stadion des SC Freiburg. Nur einer wollte von der Kinderwippe nicht runter. Und das war der 18-jährige Paul Wanner. Den konnte Julian Nagelsmann nicht überreden, vom Kinderspielplatz, an dem du ja vorbeigegangen bist, mit ins Stadion zu kommen. Was sagen wir denn dazu?
Ja, interessante Personalie. Also Jogi Löw. Also ich habe noch zu viel Freiburg in mir. Julian Nagelsmann heißt der aktuelle Bundestrainer. Wir reden über Nagelsmann und die Nagelsmannschaft. Julian wollte Paul Wanner in seine Nagelsmannschaft, in die A-Nationalmannschaft holen für diese beiden Spiele. Morgen ja noch eins hier in Budapest gegen Ungarn und dann das am vergangenen Samstag in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina. Aber Wanner hat gesagt, nee, will er noch nicht. Ich fühle mich noch nicht reif mit 18 Jahren. Das ist noch nicht mein Niveau. Ich will da noch nicht hin. Stattdessen hat er für die U21-Nationalmannschaft gespielt. Die hat Dänemark geschlagen. Er wurde leicht angeschlagen, eingewechselt. Und zum Teil der Wahrheit gehört natürlich auch, er hat zwei Staatsbürgerschaften, die deutsche und die österreichische. Der ÖFB, der österreichische Fußballverband, der will Wanner natürlich auch. Auch Ralf Rangnick will ihn zum Nationalspieler machen. Jetzt steht er da zwischen zwei Stühlen. Ich weiß nicht, ob das Pokern ist, ob er erstmal ein bisschen abwarten will, ob er überlegt, ja, wo ist denn meine Spielzeit vielleicht, wo ist meine Aussicht auf Spielzeit größer. Aber ich finde, also man ist ja dazu geneigt, solche Aussagen als taktische Aussagen zu markieren und sie kritisch zu hinterfragen. Aber warum kann es denn auch nicht wahr sein, dass er sagt, ja, ist total toll, dass ich hier eingeladen bin, aber ich bin noch nicht so reif. Also ich brauche noch ein bisschen. Ich bin jetzt irgendwie seit einem halben Jahr Stammspieler in Heidenheim und gehört zu U21. Das gehe ich lieber ein bisschen später an. Der hat ja auch seinen eigenen Karriereplan. Also ich will das einfach mal so in den Raum werfen, ob diese Aussage vielleicht losgelöst von diesen Optionen, dass er ja auch für Österreich spielen könnte, nicht dann doch eine ist, die der Wahrheit entspricht.
Ja, ich sehe das auch zwiegeteilt. Also auf der einen Seite bestimmt, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, bei Paul Wanner, wenn du dir jetzt seine Karriere anguckst, war ja glaube ich gerade mal 16, als er da seinen ersten Profivertrag bei den Bayern unterschrieben hat. Also der Karriereplan ist natürlich schon sehr stringent und natürlich könnte man jetzt sagen, das unterliegt einer gewissen Selbstreflexion und das ist natürlich auch total toll, ist auch vielleicht ein Stichwort Achtsamkeit, also da achtet jemand sehr auf sich und möchte im Moment bleiben und möchte die Entwicklungsschritte machen, so das sehe ich irgendwie auch ein und das ist natürlich auch vernünftig, aber ich finde, das passt bei der Stringenz des Karriereplans des Paul Wanner nicht so wirklich, weil schon jetzt, und jetzt reden wir über 3 Monate Hoffenheim, also vielleicht über 6 Monate Hoffenheim, wenn wir die Vorbereitung.
Heidenheim,
wenn wir die Vorbereitungszeit noch dazu zählen. Und schon jetzt ist ja eigentlich klar, zumindest wenn man das Transfer-Wabern irgendwie so richtig deutet, dass er im kommenden Jahr irgendwo wieder eine Klasse höher spielen wird. Und zwar bei einem Verein, der dann nicht in der Conference League spielt und der jetzt nicht um die Plätze, ich sag jetzt mal, ja, 6 ist vielleicht noch optimistisch, aber irgendwie vielleicht was zwischen 6 und 13 spielt in der Fußball-Bundesliga, sondern wir sprechen dann in der kommenden Saison eigentlich schon über einen Verein, der mindestens Europa League und tendenziell in diesem ersten Drittel der Fußball-Bundesliga spielt. Also da reden wir dann vielleicht ja auch über Bayer Leverkusen. Ich glaube nicht, dass er einen Stammplatz bei den Bayern bekommen wird und auch deshalb wird er wahrscheinlich zu den Bayern nicht zurückgehen, weil da sind wir wieder bei diesem Karriereplan. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass er eben diesen Karriereplan so stringent verfolgt, dass sein festes Ziel ist, mit dann 20 Jahren in 2 Jahren bei der WM dabei zu sein. Stimmt das bei, in zwei Jahren bei der WM dabei zu sein?
Etwas weniger als 2 Jahre.
Und er dann wahrscheinlich auch ganz genau ausloten möchte. Und ich glaube, bei jedem anderen, der vielleicht eher aus einer gewissen, wie sagt man das, aus einer gewissen Demut, aus einem gewissen, ja, Demut, finde ich, trifft es ganz gut heraus, entscheiden würde, würde ich natürlich sagen, so wow, Julian Nagelsmann zieht es in Erwägung, mich mitzunehmen für die große Fußballnationalmannschaft, um mich langfristig so. Letztendlich ist ja das, was Julian Nagelsmann, das muss man ja in diesem Geschäft auch so sehen, was Julian Nagelsmann auch schon mal bei Pavlovic machen wollte, bevor er sich dann verletzt hat, vor der EM noch, ist es jetzt ja auch so, dass Paul Wanner jetzt einfach mit einer reinen Einwechslung wie so ein Pferd mit so einem Siegel, das man erstmal in so Glut tunkt und dann auf den Arsch haut oder so eine Kuh, dann hätte er halt dieses Siegel des Deutschen Fußballbundes bekommen und wäre dann sozusagen erstmal im wahrsten Sinne des Wortes gebrandmarkt gewesen. Und da denke ich, ist gar nicht unbedingt diese Reflexion und dieses ich bin noch nicht so weit, sondern ich glaube, es ist ganz klar ein Abwägen und ein konkreter Karriereplan, wo natürlich viele wissen, dass wenn der so weitergeht, also das ist zumindest, sind meines Erachtens zumindest die Vorboten, dass wenn der so weitergeht, würde es mich zumindest nicht wundern, wenn der in 3 Jahren in irgendwelchen, ich sag mal, Havertz- und Wirtz-Sphären wäre. Aber wenn es halt nicht so weitergeht und der dann mal irgendwo bei einer Mannschaft oder von mir ist auch in der Nationalmannschaft oder wo auch immer am Start ist, wo er nicht regelmäßig spielt, wo er irgendwie nicht den Stellenwert hat, dass es dann eben auch zu einer in Anführungsstrichen ganz normalen Karriere nur reichen kann. Weil das sind eben diese Entwicklungsschritte und von daher habe ich so bei dem schon das Gefühl, dass da ganz genau drauf geschaut wird.
Ja, total schwierig, ne? Wir beide kennen ihn nicht, wir beide können hier nur mutmaßen. Das ist ja oft so in diesem Podcast, dass ja viel Kaffeesatzleserei ist. Aber vielleicht gibt es ja auch Negativbeispiele, die ihn beeinflusst haben. Youssoufa Moukoko hat auch relativ früh Länderspiele gemacht und das ging alles ein bisschen schnell. Also vielleicht denkt er auch, wow, letztes Jahr noch Elversberg, zweite Liga, jetzt Heidenheim, erste Liga, Conference League, jetzt schon Nationalspieler. Ich komme da gar nicht mehr mit. Vielleicht ist er von der Dynamik seiner eigenen Karriere gerade ein bisschen überrumpelt und ihm wird da schwindelig. Also das kann ich nicht einschätzen, weil ich Paul Wanner als Typen überhaupt nicht kenne. Also das mag natürlich auch sein. Und dass Nagelsmann die Möglichkeit nutzen wollte, ihn in einem Nations League Spiel, also in einem Pflichtspiel zu brandmarken und dafür zu sorgen, dass er festgespielt ist und dann auch ab sofort nur noch für die deutsche Nationalmannschaft spielen darf, das ist ja normal. Das machen andere Nationaltrainer auch. Das ist normal in der heutigen Zeit.
Genau.
So, jetzt können wir noch ein bisschen über Bosnien reden, wenn du möchtest.
Müssen wir auf jeden Fall, aber deswegen auch eben umso, finde ich, umso charakterstärker diese Einladung auch auszuschlagen. Ne? Also das ist schon, ist ja auch nicht so ganz leicht, diese Entscheidung zu treffen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das stimmt. Ich muss die Nationalmannschaft jetzt loben für ein Spiel, das ich in dieser Dominanz nicht erwartet hätte. Freiburg ist eine tolle Stadt. Im Stadion war es sehr neblig. Es ist Mitte November. Die Saison ist schon fortgeschritten. Die meisten Nationalspieler spielen im 3-4-Tages-Rhythmus europäisch mit ihren Vereinen in der Bundesliga, einige auch noch im DFB-Pokal. Es gab schon viele Spiele im November. Da haben dann einige abgesagt, weil sie Wehwehchen hatten, weil sie sich für ihre Vereine schonen wollten, weil sie keine Verletzung riskieren wollten. Und ja, da gab es dann so Arbeitssiege. Vor einem Jahr gab es nicht mal die, da gab es Pleiten in Österreich und in Berlin gegen die Türkei. Auch damals schon unter Julian Nagelsmann und da war die DFB-Elf am Tiefpunkt angekommen. Und jetzt gab es in der Phase, die ich gerade skizziert habe, ein berauschendes 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina. Ein Gegner, der ja am Dienstag, als ich im Kölner Keller war, waren die Bosnier im Europapark Rust und haben da lustige Bilder gemacht. Das war sozusagen ein Mannschaftsausflug, waren in der Achterbahn, die hieß Silverstar. Da war ich ein bisschen überrascht, weil Silverstar ist doch eigentlich schon der Name von Rudi Völler. Der Name ist doch eigentlich besetzt, aber diese Achterbahn hieß Silverstar. Die Bosnier haben auch sich von anderen Fahrgeschäften durchschütteln lassen und dann sind sie am Samstagabend im Europapark Stadion in Freiburg von der deutschen Nationalmannschaft auch nochmal so richtig durchgeschüttelt worden, weil die Mannschaft inzwischen unter Nagelsmann so ein Spirit hat, auch solche unwichtigen Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Also die Deutschen standen ja schon vor dem Anpfiff als Teilnehmer am Viertelfinale in dieser Nations League fest und Julian Nagelsmann hat ja gesagt, wir brauchen Siege, um in einen Flow zu kommen und er vergleicht das immer wieder mit den Spaniern vor der Europameisterschaft oder mit den Argentiniern vor der Weltmeisterschaft 2022. Beide sind auch mit stabilen Siegesserien zu diesen Turnieren gekommen und haben dann den Flow mitgenommen und haben dann große Titel gewonnen und so möchte Julian Nagelsmann es am liebsten auch hinbekommen bis zur WM 2026. Vielleicht wäre auch ein möglicher Folgentitel, wenn das DFB-Team im Flow ist. Aber Weißt du, Flo ohne W, Flo Wirtz, den gibt's ja auch noch. Und der war ziemlich gut, genau wie Jamal Musiala, genau wie Kai Havertz. Drei Zehner auf dem Rasen. Und was die Ballbehandlung angeht, die Haken, der Instinkt, die Technik, die man da gesehen hat, der Speed, das war für mich als Reporter auf der Tribüne in Realtime kaum zu fassen. Man konnte dem gar nicht folgen, weil es so schnell ging. Und das ging den bosnischen Spielern genauso.
Ja, also genau. Ich habe das natürlich auch verfolgt und ich habe da bei diesen drei Zehnern auf dem Platz so das Gefühl, das ist so die Frage. Ich will nicht sagen, das ist jetzt nicht die Kunst, du hast davon gesprochen, den Kopf so frei zu haben, dass man eben sich nicht nur im November auf Arbeitssiege einlässt, sondern dass man auch die Motivation findet, ganz salopp gesagt, den Bock hat, auch die zu zerlegen, am besten noch mit Zauberfußball. Das ist, finde ich, aber auch gerade aktuell der ganz große Unterschied zwischen Florian Wirtz noch und Jamal Musiala. Ich finde, Jamal Musiala in dieser Saison ist wirklich, ich sage es jetzt einfach mal so, ist für mich wirklich absolute Weltklasse, weil das egal ist, gegen wen der trifft und dass der selbst mit seiner vermeintlich größten Schwäche, nämlich mit dem Kopf, jetzt auch noch regelmäßig trifft, ist ein Wahnsinn. Der wirklich,
geiles Kopfballtor, ne?
Ja, genau. Und der wirklich gefühlt gegen jeden Gegner, und zwar jetzt eben nicht nur gegen Mainz, ne, wie im DFB-Pokal zum Beispiel, sondern gegen jeden Gegner zum Unterschiedsspieler werden kann. Und das ist, finde ich, noch der Unterschied zu Florian Wirtz. Florian Wirtz kann das in der Theorie auch, aber finde ich gerade bei diesen Spielen, weiß nicht, auch Liverpool ist natürlich jetzt auch ein drastisches Beispiel, weil da die gesamte Mannschaft bei Leverkusen nicht so funktioniert hat oder gar nicht funktioniert hat oder der Matchplan nicht aufgegangen ist oder auch gegen den VfB Stuttgart. Aber trotzdem ist das noch ein Unterschied. Aber gleichzeitig, wenn wir wieder zurückkommen zur deutschen Nationalmannschaft, ist das natürlich ein unfassbares Potenzial. Und dann hast du eben tatsächlich noch diese ganzen Spieler, die dahinter noch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und das macht natürlich auch Spaß. Und gleichzeitig muss man natürlich auch immer sagen, dass, wo man auch, ne, genau in dieser Phase, in der Florian Wirtz jetzt gerade ist, hat man natürlich auch damals immer gesagt, so ja, das kann auch Kai Havertz, der absolute, vielleicht sogar der Zehner eines europäischen Spitzenclubs werden. Ich sag mal so, dieser Erwartungshaltung oder dieser Erwartungshaltung ist er nicht so ganz gerecht geworden, auch wenn er natürlich bei einem europäischen Spitzenteam einen Stammplatz hat oder regelmäßig spielt.
Er ist der Top-Torschütze beim FC Arsenal. Keiner hat mehr Tore geschossen in dieser Saison für den FC Arsenal als Kai Havertz in allen Pflichtspielen. Also der ist schon gut. Der ist ja auch als Neuner manchmal missbraucht worden, vielleicht auch falsch aufgestellt worden.
Nein, natürlich. Über gut und schlecht müssen wir in diesem Zusammenhang ja gar nicht reden. Nur ich meine so dieses Absolute, so, ne? Also da sehe ich ihn nicht. Und er hat dafür natürlich auch ein bisschen gebraucht. So, beim FC Chelsea hat es nicht so geklappt und in den Anfängen.
Da hat er das Champions League-Finale entschieden.
Ja.
Das ist, der hatte seinen Götze-Moment auch schon, das darf man nicht vergessen. Natürlich ist ein Champions League-Finale nicht mit einem WM-Finale zu vergleichen, aber der hat schon viel erreicht in seiner Karriere.
Übrigens, der hat schon viel erreicht in seiner Karriere, natürlich. Also allein schon, wenn du mit, ich glaube, damals war er auch 21, dann zum FC Chelsea geht. Und es gibt nur natürlich Spieler auf diesem Niveau oder in dieser Altersrange, die da eben noch mal mehr oben ein oder noch mehr oben ausbrechen. Und da ist für mich ein Jamal Musiala eben tatsächlich noch ein Ticken reifer, noch ein Ticken besser, noch ein Ticken explosiver, noch ein Ticken unerwartbarer. Also das finde ich schon, ist eben noch mal was anderes. Aber umso schöner ist es ja zu sehen, dass ja wieder das eingekehrt ist, was ja mit der größte Wunsch vieler Fans war. Nämlich, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft A wieder Spaß macht und dass wieder eine gewisse Leichtigkeit aufkommt. Und dass es eben nicht mehr diese 1-0 Quälsiege sind oder dieses, und dann regnet das im grauen November bei 4 Grad und dann hast du da so 0-0 gegen Bosnien-Herzegowina oder in der 90. fällt da noch einer rein und dann musst du da als Nationaltrainer so 0-1 erklären und so eine bocklose Nationalmannschaft. So, das hast du alles nicht mehr, sondern Julian Nagelsmann hat es geschafft, diese Aufbruchstimmung zu erzeugen. Bis zur EM, während der EM, aber eben anscheinend auch über die EM hinaus. Und das belegen ja auch die Daten, dass jetzt im Jahr 2024, ich glaube, die deutsche Fußballnationalmannschaft natürlich auch bedingt durch die EM, die gab es natürlich im Jahr davor nicht, da gab es einfach mehr Spiele, aber jetzt 10 Siege eingefahren hat. Ich glaube, in den Jahren zuvor waren es 3 und 4 Siege. Also das heißt, da auch in der Statistik ist das ganz klar zu erkennen, dass die Nationalmannschaft auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
Ja, das stimmt. Mehr Siege als in den vorherigen beiden Jahren 2022 und 2023 zusammen. Ich möchte noch mal ganz kurz was zu Jamal Musiala sagen. Also der hat ja gegen Ermin Bicacic unter anderem gespielt. Eintracht Braunschweig, Eisen-Ermin, wir kennen ihn alle. Und das war wirklich so, es wirkte, und das ist jetzt ein, ich will das gar nicht als übertrieben darstellen, aber ich habe es wirklich so empfunden. Es wirkte so beim Zuschauen, als wären die Bewegung von Bicacic in Zeitlupe und die Bewegung von Musiala in doppelter Geschwindigkeit. Den kannst du nicht fassen, also den kannst du nicht verteidigen. Wenn der mit Tempo in den 16-Meter-Raum reindribbelt und mit seinen Schlangenfüßen den Ball mitnimmt, das ist outstanding. Ich finde aber auch Florian Wirtz richtig, richtig gut und zwar genauso gut, weil er nochmal ein anderer Spielertyp ist. Florian Wirtz läuft im Schnitt 12 Kilometer pro Spiel, der arbeitet unwahrscheinlich gut, vor allen Dingen auch bei Bayer Leverkusen, mit nach hinten mit. Holt sich den Ball, geht in Zweikämpfe, der ist so komplett. Musiala ist noch ein besserer Techniker, ist vielleicht hier und da noch ein bisschen spektakulärer, aber er und Wirtz zusammen auf dem Platz, das ist ein Genuss und das ist für mich die Haupterklärung dafür, dass das Jahr 2024 so erfolgreich gelaufen ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die einzige Niederlage war eine in einem Spiel, auf die es ankommen wird, im EM-Viertelfinale gegen Spanien. Und da ist Deutschland gegen eine bessere Mannschaft ausgeschieden. Aber ich glaube, da haben wir in den vielen EM-Folgen schon ausführlich drüber gesprochen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht mehr so sehr nachbohren.
Ja, okay. Sehe ich ein. Man muss dazu natürlich noch sagen, dass Jamal Musiala in diesem Jahr nochmal torgefährlicher geworden ist. Ne? Ich finde, das war sonst irgendwie immer das Attribut, das man Florian Wirtz zugeschrieben hat. Aber Jamal Musiala ist jetzt in diesem Jahr noch abschlussstärker geworden, noch torgefährlicher geworden und trifft ja momentan, ist ja der Spieler, der am meisten trifft momentan, neben Harry Kane
bei den Bayern. Ja, das stimmt. Kennst du den Hashtag des Spiels Ungarn-Deutschland? Du bist ja unser Instagram-Onkel. Wie ist der Hashtag des Spiels Ungarn-Deutschland?
Ungar.
Genau, Hunger. Ich habe Hunger. Hier gibt's gleich Frühstück. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zur Kultrubrik kommen. Was hältst du davon?
Ja, wir müssen das machen.
Das ist der eine. Der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Dann sag doch mal, was du dir ausgedacht hast für mich.
Mache ich sofort. Und zwar... Ich frage dich, hast du schon mal mit ChatGPT gearbeitet?
Ja, habe ich, aber nicht im Zusammenhang mit Fußball.
Okay, und zwar habe ich das jetzt auch mal gemacht und ich möchte dir, ich habe unterschiedliche Sachen bei ChatGPT eingegeben, die mit diesem Podcast zu tun haben. Und zwar habe ich ChatGPT gefragt, was ChatGPT über diesen kultigen Fußball-Podcast alles so weiß. Pass mal auf. ChatGPT, erzähl mir etwas zum Anstoß-Fußball-Podcast. Der Anstoß-Fußball-Podcast ist ein Format, das sich mit Themen rund um den Fußball beschäftigt. Das stimmt ja erstmal. Der Podcast bietet tiefgehende Analysen, Diskussionen und Meinungen zu aktuellen Spielen, Vereinen, Ligen und Ereignissen im internationalen und deutschen Fußball. Ob es um die Bundesliga, internationale Wettbewerbe oder taktische Entwicklung geht, der Anstoß-Fußball-Podcast liefert Inhalte für Fußballfans, die mehr als nur Ergebnisse erfahren wollen. Falls du mehr Details, Episodenempfehlungen oder spezifische Inhalte dazu suchst, kann ich gerne recherchieren oder dir weitere Infos geben. Würdest du sagen, das kann man so unterstreichen? Ja, oder?
Das kann man, glaube ich, über jeden Podcast sagen. Und über diesen kann man genau das nicht sagen.
Warte mal ganz kurz. Und jetzt habe ich dazu natürlich noch eingegeben. Anstoß, Podcast, Michael, Augustin. Pass mal auf.
Jetzt bin ich gespannt.
So. Pass mal auf. Geht los. Warum macht er das denn jetzt auf Englisch? Okay, eine Sekunde. Das ist ein Anwenderfehler. Also weiß nicht.
Weil du in Kapstadt bist.
Nee, aber das andere hat er ja gerade eben auch. Pass mal auf. Wir geben das jetzt noch einmal ein.
Das ist ja so wie in der bosnischen Abwehr, da läuft es ja hinten und vorne nicht.
Ja, warte mal ganz kurz.
Ich mache mir wirklich Sorgen um Nikola Vasi, ob er diesen schlimmen Auftritt bis zum Wochenende verdaut hat. Da ist er für St. Pauli bei Borussia Mönchengladbach gefordert. So. Ich könnte auch noch ein bisschen überbrücken.
Nee, alles gut.
Mit meinem Song für die Spotify-Liste. Nee, du bist soweit, okay.
Pass mal auf. Der Anstoß-Podcast, moderiert von Michael Augustin und Fabian Wittke, ist ein deutschsprachiger Fußball-Podcast. Okay, das hatten wir gerade eben schon. Vielleicht muss ich mir doch nochmal die... Warum? Ich hatte in der Vorbereitung, ich wollte das, in der Vorbereitung hatte ich das alles so schön. So eine verdammte Axt hier. So, warte mal ganz kurz.
Mann.
Also, ich habe... Ja, ich weiß.
Beim Scheitern zusehen. Ihr könnt uns beim Scheitern beobachten. Ihr seid live dabei, hier. Wie Fabian hier den Podcast jetzt voll an die
pass
Wand
mal auf,
fährt.
Pass mal auf.
Jetzt geht's zu Ende. In diesem Moment geht's.
Michael Augustin ist ein deutscher Journalist und Podcaster, bekannt für seine Arbeit im Bereich Sport und Fußball. Neben seiner Rolle beim Anstoß-Podcast, den er zusammen mit Fabian Wittke moderiert, ist er auch als Reporter für den Norddeutschen Rundfunk NDR tätig. Augustin bringt in den Podcast seine langjährige Erfahrung im Sportjournalismus ein und begeistert mit seinem humorvollen, manchmal sarkastischen Stil sowie mit tiefen Einblicken in den deutschen und internationalen Fußball.
Aber das kann man doch über dich genauso sagen. Oder was passiert, wenn man deinen Namen eingibt?
Pass mal auf.
Das sind so vorgefertigte Sätze. ChatGPT wäre der perfekte Pressesprecher eines Fußball-Bundesligisten.
Ja.
Wenn sich beim VfL Wolfsburg mal wieder jemand homophob äußert, dann fragt ChatGPT und dann bekommst du das Statement, das wir alle zu lesen bekommen.
Ja, warte mal ganz kurz. Jetzt geben wir Fabian Wittke nochmal ein. So. Nee, bei mir.
Fabian
Wittke ist für seine lockere Art und seine kreativen Wortspiele bekannt, die er dem Podcast einen einzigartigen Stil verleiht.
Zusätzlich, das steht da wirklich? Oder hast du das gerade?
Nee, zusätzlich ist Wittke auch journalistisch im Bereich Sport aktiv, vor allem in Bezug auf die deutsche Fußballszene. Der Podcast richtet sich an Fußballfans, die eine Mischung aus Unterhaltung und tiefgehender Analyse schätzen. Wenn du mehr über ihn oder seine Projekte erfahren möchtest, kannst du den Podcast und Plattformen wie Podigy oder Apple Podcasts finden.
Und bei Spotify.
Und bei Spotify natürlich. Okay, ja. Ich fand das ehrlich gesagt neulich ganz witzig und du merkst, anscheinend habe ich dich da nicht so richtig mitgekriegt. Vielleicht fand ihr das da draußen auch ganz lustig. Also es ist natürlich auch nichts Neues, ChatGPT, aber in Bezug auf Anstoß. Nächste Woche bekommt ihr dann mal, das habe ich tatsächlich vor einigen Monaten schon mal angekündigt, dass ich mal ein Quiz anhand von ChatGPT erstellen lassen möchte. Mal gucken, ob ich das für kommende Woche mache oder ob das so ein Rohrkrepierer wird wie diese Woche. Was hast du denn vorbereitet, Michael?
Ich habe was vorbereitet, das haben wir in ähnlicher Form schon mal gespielt. Es gehen um Bahnhöfe, an denen ich vorbeigefahren bin. Also auf dem Weg von Hamburg nach Köln fährt man ja an einigen Fußballstandorten vorbei, die ja große Vereine beherbergen und auch große Spieler haben in diesen Städten schon gewohnt. Und ich möchte mit dir jetzt einen Quiz durchführen anhand der Route von Hamburg nach Köln. Ich nenne dir den Bahnhof, du nennst mir den Verein und dann, das ist dann die Challenge, ganz spontan ein Spieler, einen aktiven oder ehemaligen Spieler. Und es geht los mit Bremen.
Bremen, Claudio Pizarro.
Ja, wir fahren weiter. Osnabrück.
Osnabrück. Michael Croissants.
Ja, genau. Münster.
Münster. Marc Lorenz.
Ja, die Fahrt geht weiter. Dortmund.
Dortmund, Teddy de Beer.
So lange sind wir gar nicht unterwegs. Weil wir sind im Ruhrgebiet, da ist ja jede Stadt ist ja an die andere geklebt. Wir sind in Bochum.
Bochum, Darius Wosch. Darius Wosch.
Ja, nächster Halt, Essen.
Oh, Essen. Ich sag jetzt mal Neidhardt. Hat er der Sohn von Neidhardt nicht auch gespielt? Ja, ne?
Nee. Nico Neidhardt nicht, aber du meinst Christian Neidhardt.
Das ist der Trainer, ne?
Den Trainer. Ja, der ist Trainer bei Kickers Offenbach, aber der war mal bei Essen. Genau, der war ja auch mal hier in diesem Podcast. Wir fahren weiter nach Duisburg.
Duisburg. Markus Wedau.
Ja. oh, jetzt wird's vornehm. Der Bahnhof ist, oh, da liegt kein Krümel, das ist ein ganz sauberer Bahnhof. Da wohnen sehr vornehme Menschen. Wir sind in Düsseldorf.
In Düsseldorf, da reden wir über André Hofmann.
Ja, Endstation Köln.
Köln, Toni Polster.
Jawohl, das hast du gut gemacht. Dich nehme ich als Schaffner mit. So, und jetzt nehme ich noch einen Song für unsere Liste mit. Es wird kalt in Deutschland, wahrscheinlich, da sind wir ja beide gerade nicht, aber es ist ja sehr kalt. Gestern Minusgrade hier in Budapest. Wir sind übrigens, ich bin in einem Hotel, ich kann auf die Ferenc Puskás Arena blicken. Das Hotel ist an einer, ich weiß nicht, ist die Straße sechsspurig oder achtspurig? Wir sind auf jeden Fall noch weit weg von den schönen Seiten der Stadt. Da will ich nach dem Frühstück auch nochmal hin in die City von Budapest. Denn Budapest ist eine ganz fantastische Stadt, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber weil es so kalt wird, kommt von mir Eisbär auf die Playlist. Grauzone mit Eisbär.
Okay, finde ich sehr gut. Ich packe den Smooth Operator wirklich drauf. Und bei dieser Geschichte mit sechsspurig oder achtspurig kommt mir auch noch ein Witz in den Kopf. Und zwar trifft ein Mann ein Mensch trifft eine Fee und sagt so, du, ich möchte ganz gerne meinen Partner verstehen und gleichzeitig würde ich ganz gerne, ich habe aber Flugangst, gerne mal mit dem Auto nach Amerika fahren. Kannst du mir eine große Brücke bauen? Und dann sagt die Fee, also das ist ja wirklich ein ganz komplizierter Wunsch, aber ich würde so gerne meinen Partner sonst verstehen. Und dann sagt sie sechsspurig oder achtspurig. Okay, hinten raus noch ein kleiner schlechter Gag und wir hören euch nächste Woche wieder und vielleicht verliert Deutschland dann gegen Ungarn und wir stellen alles in Frage. Wir werden es abwarten und ihr werdet es hier hören und wenn ihr nicht wisst, wo der beste...
Wir hören euch wieder und ihr hört uns wieder. So, darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Genau, und wenn ihr aber nicht wisst, wo es den besten Podcast gibt, dann fragt mal ChatGPT, dann kommt ihr automatisch bei uns raus.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich war ja in Köln. Ich war übrigens Mittwoch in Köln, aber das ist egal, nicht Dienstag, ich habe immer von Dienstag erzählt, ich war Mittwoch in Köln. Ich war einen Tag da, ich bin morgens hingefahren, abends zurückgefahren. Ich war nur einen Tag in Köln und ich habe es geschafft, alle Sehenswürdigkeiten zu sehen. Den Dom und den Kölner Keller.
Ja, stimmt. Du bist aber so. Auch, weil du ein Macher bist, ne?
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ich will jetzt mal einen Kaffee trinken, ich gehe zum Frühstück. Will mal gucken, ob die anderen Kollegen auch schon wach sind. Dann haben wir so unsere kleine Besprechung. Was bringt der Tag? Die Nationalmannschaft schwebt irgendwann ein. Vielleicht werde ich sie vom Flughafen abholen. Die sind ja noch in der Nähe von Freiburg und fliegen dann von Basel nach Budapest. Wir sind hier schon seit gestern Abend. Ja, dann werde ich nachher zur Pressekonferenz gehen, wenn Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck sagen, was sie von diesem Spiel erwarten. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Anschlussfolge, die ihr wahrscheinlich Anfang nächster Woche hören werdet. Kommt gut durch die Woche, wir haben euch lieb. Tschüss.
Genauso stelle ich mir das vor. Noch die letzten Worte von mir, das sind irgendwie so, Augustin? Ja moin, Auge, hier ist Julian. Du, sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du eventuell uns vom Flughafen abholen? So wird das sein. Und dann holt Auge einen nach dem anderen vom Flughafen ab. Und dann kommt die Nationalmannschaft irgendwann an. Und wir auch. Euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.